Aufgepasst, True Crime Fans. Am 8. Juni 2024 bringen Zeno, Shaggy und Lisa ein exklusiv für diesen Abend gestaltetes Sommer-Special ihres True Crime Podcasts Mörderische Heimat auf die Bühne. In der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre des Museumshofes Fulda werden dabei zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen vorgestellt. Zwei Fälle aus fernen Ländern, in denen einige von uns vielleicht auch schon ihren Urlaub verbrachten. Denn nicht nur in Petersberg und Poppenhausen geschehen Verbrechen. Auch in Portugal, Phuket oder Polynesien. Dazu gibt es wie immer spannende Einblicke hinter die Kulissen des Erfolgspodcasts Made in Fulda. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com.
Mörderische Heimat, der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön, wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda.
Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts Mörderische Heimat. Ja, die Premieren-Episode. Dabei handelt es sich um einen Podcast, der Kriminalfälle aus Fulda, Osthessen und der Rhön noch einmal aufleben lässt und unter die Lupe nimmt. Mein Name ist Shaggy Schwarz und zu meiner Seite sitzt Zeno Diegelmann, der den meisten als Autor von diversen Rhön-Krimis und als Librettist des Bonifatius-Musicals bekannt sein dürfte. Hallo, lieber Zeno.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ne? Ich bin echt gespannt auf diesen Podcast, muss ich sagen. Wobei man vorausschicken muss, dass wir natürlich hier keine Kriminalfälle wieder komplett nach Polizeivorgaben irgendwie lösen oder sowas, sondern wir möchten einfach aus Sicht der Bürger die bekanntesten und spektakulärsten Fälle der Region nochmal aufleben lassen. Ne? Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, Shaggy. Wie sieht's aus?
Ich hab Bock.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Fall.
Am 8. Oktober 1976 wird der Fulda Unternehmer und Besitzer von mehreren Supermarktketten, Wolfgang Gutberlet, in einen Hinterhalt gelockt und entführt. Die Täter fordern im Anschluss ein Lösegeld in Höhe von 2 Millionen Mark. Was nun folgt, ist einer der spektakulärsten und einzigartigsten Kriminalfälle der damaligen Zeit.
Okay, dann schauen wir uns erst nochmal die Zeit an. Es ist Herbst 1976. Entführungen von wohlhabenden Unternehmern und Politikern sind in Deutschland mittlerweile leider keine Ausnahme mehr. 71 zum Beispiel, Theo Albrecht, einer der beiden Aldi-Brüder. 1976 die Oetker-Entführung, damals schwer verletztes Opfer, 21 Millionen D-Mark Lösegeld. Oder 1977 Hans-Martin Schleyer, die Entführung der RAF.
Ja.
Einige behaupten ja sogar, dass die Gutballett-Entführung eine Art Blaupause für viele weitere Entführungen war.
Ja, das hat man zumindest überall gelesen. Ne? Zumindest ist es ja auffällig, dass unmittelbar nach diesem Fall eine ganze Reihe weitere Entführungen stattfanden. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zurück. Ne? Zunächst möchte ich aber erwähnen, dass man ja viele Filme kennt, in denen der wahnsinnig clevere Entführer oftmals als so eine Art Robin Hood dargestellt wird. Ne? Und man darf aber natürlich darüber hinaus nie vergessen, welche Auswirkungen das Ganze auf das Opfer hat, ne? Welche Ängste und körperlichen Qualen man dabei erleidet, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ich war selbst mal mehr oder weniger zufällig bei Jan-Philipp Remsma auf einer Feier. Kennst du den noch?
Klar, der Zigarettentyp.
Genau, Zigarettenhersteller von den ganz großen Marken. Der hatte damals auf seinem eigenen Grundstück eine Party gefeiert, nachdem er wieder natürlich aus der Entführung entkommen war, sozusagen ein paar Jahre später. Und da war ich und auf der ganzen Party war der nicht einmal zu sehen. Das war zwar so ein Charity-Event, aber der war immer noch völlig traumatisiert. Und jetzt passiert also genau das Gleiche hier bei uns in Fulda mit Wolfgang Gutballett. Und Wolfgang Gutballett kennt viele jüngeren Zuhörer vielleicht gar nicht vom Namen her, aber seine Lebensmittelmärkte, die kennt wohl hier nicht nur in Fulda, sondern weit über die Region hinaus wohl jeder, nämlich das Unternehmen Tegut. Genau. Und vielleicht können wir hier auch nochmal kurz auf das Unternehmen schauen. Das ist ja nicht gerade unwichtig für den Fall. Ne?
Eben, geben wir doch einen historischen Hintergrund. Das Unternehmen wurde 1947 von Theo Gutballett unter dem Namen Tegu, also T-H-E-G-U.
Das genau, noch ein bisschen anders geschrieben damals.
Anfangsbuchstaben seines Vor- und Zunamens quasi so abgeleitet
davon. Genau.
Und 1955 folgte dann die Umbenennung in Tegut. Und ab 1961 hießen die größeren Filialen übrigens noch HWG. Es gab diese großen Läden.
Kennst du noch HWG? Klar.
Und ich, unten in der Petersberger Straße in Fulda gab es so ein großes HWG. Und ich weiß noch, wie ich da immer mit meinen Großeltern gegangen bin. Für mich, uns war das ein Highlight. Das war ja, immer so ein Aldi oder wie auch immer. Genau, also einmal im Monat ging es ins HWG.
Ins HWG.
Da gab es einen Friseur, da gab es einen Schreibwarenladen. So wie man das heute eigentlich kennt.
Und genau.
Aber HWG war so ein Akronym für Handelswarengesellschaft,
genau.
Deswegen HWG.
Und exakt.
Die kleineren Märkte, die es ja auch damals schon gab, die hießen allerdings nicht HWG, sondern OK.
OK, genau, das okay. War so die kleine Variante davon. Ne?
Ganz genau, und mittlerweile heißen die alle Tegut. Genau. 1972 entstand dazu noch die eigene Wurst- und Fleischwarenverarbeitung, die man auch noch kennt, die Kuhhessische Fleischwaren GmbH. Im Jahr 1973 übernahm dann Wolfgang Gutballett die Geschäfte seines Vaters und ab 98, ich habe es gerade schon gesagt, wurde die Firma schließlich komplett in Tegut umbenannt. Und seither firmieren alle Märkte unter diesem Namen, so wie wir es kennen, in Hessen, Thüringen, ja, und darüber ganz andere Bundesländer. Es ist mittlerweile genau. Ja, so fast Deutschland.
Wahnsinnig expandiert. Es gibt sogar entfernt verwandtschaftliche Verknüpfungen zu den Gutballetts in meiner Familie. Ich glaube, mein Urgroßvater... Gibt es irgendwie so einen Halbbruder von dem Theo Gutball? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Es ist jedenfalls nicht so, dass ich dort zu Weihnachten eingeladen werde. Aber es gibt so leichte verwandtschaftliche Verknüpfungen immer noch zu Gutballetts über einige Ecken natürlich. Wie das in Fulda aber üblich
ist. Wie das in Fulda üblich ist.
Wahrscheinlich sind wir zwei auch irgendwie verwandt.
Ja, ich hoffe es nicht. Nein, wahrscheinlich schon.
Aber zurück zum Fall. Also Wolfgang Gutballett ist damals zum Tatzeitpunkt, wir reden von dem Jahr 1976, 32 Jahre jung. Das muss man auch mal überlegen. Das ist ja schon echt jung. Ne? Vor allen Dingen, wenn wir später darauf kommen, wie umsichtig und clever er sich dann als Entführungsopfer verhalten hat. Das fand ich schon spektakulär. Aber zunächst werfen wir mal einen Blick darauf, wie es überhaupt dazu kam. Warum wurde gerade er als Opfer ausgewählt? Kannte das Opfer den Täter? Wie geriet er in dessen Fokus? Was haben wir da?
Dazu nehmen wir erstmal den Haupttäter Horst H. und dessen Umstände in die Lupe. Der damals 37 Jahre alte Metzgermeister Horst H., der übrigens ja seinen Meister gerade mit der Note befriedigend gemacht hat, hatte sich 1976 selbstständig gemacht. Und 1970 baute er ein Haus mit Metzgerei und angeschlossenem Laden in Grebenau im Vogelsbergkreis auf. In den ersten Jahren liefen die Geschäfte noch ganz gut, aber leider endete sich das ziemlich schnell. Und 1974 bereits hatte er erhebliche Liquiditätsprobleme.
Da gibt es doch diese seltsame Geschichte irgendeines Viehhändlers, glaube ich, mit dem Horst H. zusammengearbeitet hatte.
Ja.
In den Recherchen ist davon irgendwo mal die Rede. Ne?
Ja, ganz, so ganz, ganz
dubiose
genau.
Geschichte
auch. Ganz genau. Dieser Viehhändler hatte so einen ungedeckten Scheck vielmehr von Horst H. bekommen, über 55.000 D-Mark. Und den konnte er natürlich nicht einlösen. Daraufhin hat der Viehhändler Horst H. erpresst, indem er hat ihn gezwungen, mit ihm eine Firma zu gründen und heimlich Eberfleisch quasi umzudeklarieren und das als normales Schweinefleisch zu verkaufen.
Das ist ja auch schon eine krasse Nummer. Also du wirst verarscht dadurch, dass dir jemand einen ungedeckten Scheck irgendwie gibt. Und was machst du? Du gründest eine Firma mit dem hier. Das ist ja schon. Das lässt aber schon einiges vordeuten, was da noch auf uns zukommt. Ne? Aber das Schweinefleisch, das umdeklarierte, das fand ich auch wahnsinnig interessant. Es gibt auch das Gerücht, dass sie, glaube ich, sogar Gammelfleisch umdeklarieren und in den Verkauf bringen, einfach um ein bisschen mehr Kohle zu verdienen. Es ist jedenfalls so, dass Horst H. auch hier von dem Viehhändler angeblich hintergangen wird und sich seine finanzielle Lage dadurch natürlich noch weiter verschlechtert. Er ist auf Deutsch gesagt, kann man sagen, pleite und steht ja kurz vorm Konkurs und der Zwangsversteigerung.
Was hat er sich auch dann gedacht, so auf die Erpressung quasi einzugehen? Ich meine, gute Absichten hatte der Viehhändler mit Sicherheit nicht. Ende 1976 hat er auch nach eigenen Angaben mindestens um die 350.000 D-Mark Schulden.
Horst H. jetzt.
Horst H. jetzt, genau. Ja. Er ist verzweifelt auf der Suche nach einem finanzstarken Partner, findet auch einen, doch im letzten Augenblick springt er auch dann wieder ab und Horst H. steht einfach vor dem Ruin, vor dem finanziellen und auch vor dem Lebensruin. Und nun denkt er, es gibt noch eine einzige Möglichkeit, seine bürgerliche Existenz, seine wirtschaftliche Existenz zu retten.
Und das ist die Entführung.
Ganz genau. Vor Gericht sagte er später, ich wusste weder ein noch aus und in erster Linie wollte ich meinen Betrieb sanieren. Außerdem sagte er, dass ihn der Viehhändler bedroht und wenn er nicht das nötige Geld auftreiben würde, würde er ihn umbringen. So hat es zumindest Horst H. damals verstanden und auch gesagt.
Ja, ich glaube, der hat so eine Beschreibung benutzt, dieser Vierhändler, dieser Dubiose, dass er gesagt hat, dass Horst Havel in die Röhre schauen würde, wenn er nicht da mitziehen würde oder sowas in der Richtung. Aber gut, wie auch immer. Horst H. sieht also keinen anderen Ausweg mehr und beschließt jetzt, dass er Wolfgang Gutballett entführen will, um ans Geld heranzukommen.
Genau.
Aber warum denn ausgerechnet Wolfgang Gutballett? Gab es eine Verbindung zwischen den beiden?
Jein, würde ich mal sagen. Also durch seine Fleischerei kennt er natürlich die Firma Tegut und die Kurhessische Fleischwaren GmbH, hatte ich angesprochen. Und dessen Chef, den Kaufmann Wolfgang Gutballett, klar.
Ja,
man kannte ihn. Tegut war damals gerade dabei, so richtig zu expandieren. Horst H. plant die Tat nach eigenen Angaben bereits im August 76, also rund 2 Monate vor der Tat.
Also war auf jeden Fall keine Kurzschlusshandlung, dass er mit einer Knarre losgezogen ist und hat sich irgendein Opfer ausgesucht, was ja, glaube ich, dann auch für die Urteilsfindung eine entscheidende Sache ist, ob es eine geplante Tat ist oder ob es irgendwie eine Ad-hoc-Geschichte ist. Es war eine mehr oder weniger sorgfältig geplante Tat, das kann man, glaube ich, so sagen.
Auch hier ein Jein, eher sorgfältiges Relativ. Ja, okay. Also wenn man sieht, was da alles schiefgelaufen ist, da kommen wir auch gleich noch dazu.
Genau, da kommen wir gleich nochmal hoffentlich drauf. Aber Horst H. plant jedenfalls die Tat, ich glaube, das kann man sagen. Und er führt sie auch nicht alleine durch. Denn er hat 2 ganz spezielle Mittäter.
Auch das speziell, das unterstreiche ich so. Also er hat 2 Komplizen gehabt, das hast du bereits gesagt. Und zwar nicht irgendwelche Ganoven aus dem Milieu, sondern tatsächlich aus der eigenen Familie. Zumindest aus der angeheirateten Familie. Also sein Schwager Reinhard M., der ebenfalls stark verschuldet ist, ehemaliger Matrose, 34 Jahre alt, und lebt zu der Zeit damals als Fliesenleger auch ebenfalls in Grebenau. Und der jüngste der 3 Täter, das ist Hans Karl W., der ist damals 26 Jahre jung, ein gelernter Malermeister und ebenfalls ein Schwager von Horst.
Also ein Familienunternehmen.
Familienunternehmen, cool, sie haben ein Familienunternehmen gegründet. Und anders als die beiden anderen Täter wohnt aber dieser Hans Karl W., der wohnt nicht in Osthessen, sondern der wohnt in Frankfurt-Oberrat, was für den späteren Tatverlauf auch noch wichtig sein wird. Wir haben ja im Stadtarchiv ein paar Bilder rausgesucht. Ich zeig dir mal hier nochmal die Bilder der 3, schau mal.
Genau, warte mal.
Also hier, das hier ist Horst H.,
Wahnsinn. Und wie alt ist der? Der ist
Ende der 37 ist er hier, Reinhard M.
Also man muss dazu mal sagen, für die Herrschaften, die es jetzt nicht sehen können, wir werden das Ganze auch auf Instagram oder
auch bei Facebook,
oder bei Facebook, kann werden wir die sehen. Fotos mal hochladen, weil das ist ja schon ein Ding, wenn du siehst, dass der Ende 30 ist, der sieht aus wie, nicht so nah zu drehen, aber er sieht aus wie Anfang 60.
Ja, aber auch hier der 26-Jährige hier, der sieht auch deutlich ein bisschen älter aus, der Hans Karl W. als 26. Naja, die Zeit, andere Zeiten.
Auch die Klamotten waren cool, muss man sagen. Aber wir werden das hochladen, schaut euch das bitte gerne mal an, diese 3, dieses Familienunternehmen der Ganoven. Aber Horst H. ist, wie gesagt, der Haupttäter. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Die anderen beiden werden einfach von ihm so ein bisschen angestiftet, ziehen mit. Aber Horst H. ist derjenige, der die Tat plant und auch federführend ausführt. Und er lauert dem Unternehmer nicht heimlich auf, sondern, das finde ich auch ganz interessant, er ruft ihn vorher an.
Ganz genau, er hat ihn vorher angerufen. Also Horst H. hat Wolfgang Gutballett bereits vor dem 8. Oktober des Öfteren unter falschem Namen angerufen. Nennt sich mal Schmidt, mal nennt er sich irgendwie Schneider und behauptet, dass Mitarbeiter von der Firma Gutballett angeblich Waren veruntreuen und er hätte Beweise dafür und würde Gutballett sogar das Versteck der Waren zeigen. Und er meint, der Verlust der Waren beläuft sich jährlich auf ungefähr 100.000 Mark, was ja auch eine ganze Stange Geld ist. Und naja, und das macht den Unternehmer Gutballett natürlich hellhörig.
Ja, Horst Hahn macht daraufhin einige Termine mit Gutballett aus. Ich glaube, es sind 7 oder 8 an der Zahl.
Sowas, ja.
Ja, es gibt also eine ganze Reihe. Also es muss viel Kontakt vorher stattgefunden haben. Es gibt hier eine ganze Liste an Zeiten und Orten, wo die sich verabredet haben. Zum Beispiel auch Orte, die wir alle hier kennen, natürlich in Osthessen, das Grabenhöfchen oder im Kolpinghaus Fulda oder an der Gaststätte Breitung in Friesenhausen. Das
kennt man
auch noch. Aber als Gutballett dort jedes Mal eintrifft, ist niemand dort. Das Gutballett niemanden antrifft, liegt wohl aber eher daran, dass er anders als gefordert von dem Anrufer, nämlich nie alleine zu dem Treffen fährt.
Ja, wahrscheinlich waren die Täter dort, aber als sie gesehen haben, dass Gutballett nicht alleine kam, sind sie wieder abgezogen. Die wollten ja schließlich entführen und dazu muss Gutballett ja auch alleine kommen. Also kommt es am 8. Oktober um 15 Uhr wieder zu einem Anruf und es wird ein Treffen ausgemacht.
Zu dem Gutballett auch fahren wird.
Genau.
Wie zuvor auch, aber vorher passiert etwas ganz anderes, das ist vorher noch nicht passiert, denn Gutballett informiert jetzt die Polizei.
Ja, das schon, aber das ist auch ein bisschen irre jetzt. Also er erzählt den Beamten von dem anonymen Anrufer und berichtet, dass er wenigstens bei einem der geplatzten Treffen auch das Gefühl hatte, beobachtet zu werden oder beobachtet worden zu sein. Und außerdem erzählt Gutballett auch den Beamten, dass es am gleichen Tag um 17.30 Uhr einen weiteren Anruf geben soll, bei dem dann der Treffpunkt durchgegeben werden müsste.
Ja, aber das finde ich absolut Wahnsinn. Ja. Die Polizei weiß nun also tatsächlich Bescheid und bittet Gutballett auch, sie zu informieren, wenn der Anrufer eben sich wieder meldet, um diesen ominösen Treffpunkt mit ihm wieder auszumachen.
Ganz genau, aber eben genau das macht er nicht.
Und das verstehe ich nicht. Warum ruft er denn erst die Polizei an und verschweigt aber dann der Polizei den zweiten Anruf? Denn der Täter ruft tatsächlich an dem Tag, wie angekündigt, wieder an und macht mit ihm einen Treffpunkt aus.
Ja, ganz genau. Aber
warum? Warum meldet er sich nicht bei der Polizei?
Ja, ich erkläre mir das so, dass er wahrscheinlich denkt, dass es wieder nur ein Fake ist und es nicht zum Treffen kommt. Oder
wie davor auch eben, weil das...
Ja, ganz genau. Also vielleicht erscheint er nicht. Oder vielleicht denkt er sich gar, er will den Täter alleine stellen und so. Ich weiß es halt nicht, aber es ist schon seltsam, das stimmt.
Ja. Na gut, okay. Okay, lass weitermachen. Also der Anrufer meldet sich, wie gesagt, und gibt als Treffpunkt die Tankstelle unterhalb des Andreasbergs durch. Das war früher, glaube ich, noch eine BP-Tankstelle. Heute ist das irgendeine andere Marke.
Genau, gibt es aber immer noch.
Gibt es immer noch, genau. Und das Treffen wird auf 22.30 Uhr fixiert. Und Gutballett fährt eben dann zu diesem Treffpunkt, zu der Tankstelle auch hin.
Ja, er fährt schon hin, aber auch nicht ganz alleine.
Ja, denn er hat, wie bei den anderen Treffen zuvor auch, einen leitenden Mitarbeiter seines Betriebs sozusagen als Bodyguard, kann man vielleicht sagen, als Schutz mit bei sich. Ja,
Bodyguard ist gut.
Ja. Aber diesmal positioniert sich der Begleiter nicht direkt neben dem Herrn Gutballett, sondern er wird 200 Meter entfernt positioniert und soll das Geschehen so ein bisschen von außen beobachten, kann man sagen.
Ja.
Und wahrscheinlich will Gutballett die Täter nicht wieder vertreiben und so steht seine Lebensversicherung
kann man so bezeichnen.
Ein ganzes Stück entfernt und beobachtet das Ganze. Ja. Und tatsächlich kommt es jetzt zum Treffen, ja, also die Täter kommen. Aber als die Entführer dort eintreffen, ist sein Bodyguard natürlich zu weit entfernt, um eingreifen zu können. Und er bemerkt auch noch gar nicht, dass sein Chef entführt wird. Erst als dieser zur ausgemachten Uhrzeit nicht an einem anderen Treffpunkt erscheint, ruft der Mitarbeiter schließlich Gutballetts Ehefrau Inge an.
Tja, gar keine so gute Lebensversicherung. Von anderen besseren Lebensversicherungen können wir gleich ja noch berichten. Nun, später berichtet er dann davon, dass er in der Tankstelle nur Leute, Lichter und Autos gesehen hat und die dann weggefahren sind. Und ab da gilt dann Wolfgang Gutballett als verschwunden.
Zumindest für diesen Angestellten. Er glaubt dann wirklich, es ist irgendwas passiert, weil er sind alle vom Erdboden verschwunden.
Gutballett ist weg. Und bei dieser mittlerweile insgesamt 8 Verabredungen schlagen Horst H. und sein Schwager Reinhard M. nun tatsächlich zu. Gutballett wird mit einer Pistole bedroht, gefesselt und in einer Kiste verstaut und mit einem kleinen Bus in die Wohnung des anderen Schwagers, den ich auch erwähnt habe, eben nach Frankfurt-Oberrad verschleppt.
Genau, aber die Holzkiste da, in der Gutballett kauen muss, da würde ich gerne nochmal nachhaken, denn das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Geschichte, auch für die ganze Zeit damals, in der wir uns jetzt bewegen, Ende der 70er Jahre. Horst H. und seine Schwagerkomplizen hatten ja laut Aussage vor Gericht sogar noch verschiedene andere Sachen vorher getestet, bevor sie sich für die Kiste entschieden haben. Zunächst hatte man mit einem Korb experimentiert, der sich dann aber als zu klein herausstellte. Und dann ist man eben auf die Idee mit der Kiste gekommen. Und man muss sich das mal vorstellen. Also ein erwachsener Mann wie Gutballett kauert also darin und ist sich nun bewusst, dass er tatsächlich einer Entführung zum Opfer gefallen ist. Was müssen das für furchtbare Minuten oder auch Stunden sein? Ne? Es gibt ja später noch weitere Entführungsfälle in Deutschland, bei denen sich andere Entführer die Sache mit der Holzkiste abgeschaut haben und dort dann mit, man kann es ruhig sagen, mit fatalen Folgen.
Ja, das ist leider richtig. Nur 2 Monate nach Gutballett-Entführung entführen unbekannte Täter den Oetker-Sohn Richard und packen ihn ebenfalls in eine solche Holzkiste. Aber die Täter da waren sehr viel brutaler und sind auch viel durchdachter zu Werk gegangen. Man muss vielleicht erklären, dass Richard Oetker 1,94 Meter groß ist und die Kiste, in der er da gesteckt wurde, nur 1,45 lang und 70 Zentimeter breit.
Wahnsinn, ja.
Also die Kiste war noch mit einer Sprechanlage, in Anführungsstrichen Sprechanlage. Es war ein Babyphone, damit war sie ausgerüstet, dass so ein akustisch gesteuertes Gerät sollte Oetker bei Hilfe rufen oder Ausbruch versuchen, über Händen und Füßen angebrachten Handschellen Stromschläge versetzen. Also sowas durchdachtes, crazy.
Das ist schon pervers. Und das passiert ja sogar bei dieser Entführung von Richard Oetker. Ne? Allerdings nicht, weil Oetker ausbrechen will, sondern durch einen wahnsinnig blöden, tragischen Zufall.
Ja, und das ist das Tragische an dieser Entführung. Als der Entführer morgens beim Öffnen der Garage nur das Blechdach des Kastenwagens touchiert, wird diese Einrichtung ausgelöst.
Oh Gott.
Oetkers Schreie und Stöße gegen die Kiste verlängern die Verabreichung der Stromschläge auf circa 10 Sekunden.
Furchtbar.
Richard Oetker wird dadurch fast getötet und er leidet durch die stattfindenden Muskelspasmen Brüche des 7. und des 8. Brustwirbels sowie beider Oberschenkelhälse.
Gott, also Folter kann man sagen.
Folter, ja. Das ist das Schlimmste für diesen großgewachsenen Oetker, ist allerdings tatsächlich die beengte Haltung in der kleinen Box. Muss ich mir vorstellen, die so stark ist, dass seine Lunge auch geschädigt wird und er in Lebensgefahr schwebt. Und Oetkers Überlebenswahrscheinlichkeit wurde daher von den Ärzten unmittelbar nach der Entführung auf nur 50% beziffert. Nach Oetkers eigener Aussage hat ihm der Stromschlag sogar das Leben, da er sich anschließend in der geöffneten Kiste aufrichten durfte und so eine noch stärkere Lunge vermieden wurde, ja, wahrscheinlich das Leben gerettet.
Wahnsinn. Also das ist wirklich die Hölle, wenn man sich das mal vorstellt, diese Folter, diese Tortur zu erleben, in so einer Kiste eingesperrt zu sein. Das ist Wolfgang Gutberlet auch. Er ist auch in so einer Kiste eingesperrt. Allerdings bleibt ihm zum Glück diese ganze Tortur mit Stromstößen und anderen nachhaltigen Schädigungen erspart. Also wir fassen an dem Punkt, glaube ich, mal zusammen. Horst H. hat Wolfgang Gutberlet mehrmals unter falschem Namen telefonisch kontaktiert. Und eben vorgegeben, dass es diese angeblichen Diebstähle in dessen Unternehmen geben würde. Und ja. Dann bestellt er sein Opfer zu einem Treffpunkt, um ihm das Versteck in Anführungszeichen zu zeigen, in dem das Diebesgut lagern soll. Und dafür soll es natürlich aber auch Kohle geben.
Exakt, genau so.
Ja, aber Gutberlet hatte neben seinem Mitarbeiter noch eine weitere Vorkehrung getroffen. Er hatte sich nämlich vor dem Treffen die Geldscheinnummern von 100 Markscheinen notiert, die er dem vermeintlichen Informanten für den Tipp bezahlen soll.
Ja, der vermutet definitiv, dass da irgendwas nicht stimmen könnte.
Ja.
Und notiert sich deswegen die Nummern der Geldscheine, die er dem angeblichen Informanten geben soll. Vielleicht glaubt er nicht unbedingt an seine Entführung,
ja,
aber zumindest an einen Betrug. Also, dass da irgendwas nicht stimmen sollte, das sagt schon auch viel aus über Gutberlet und dessen Intelligenz. Obwohl er vielleicht, ein bisschen naiv war und es vielleicht dumm war, nicht die Polizei über das letzte Treffen nochmals zu informieren.
Ja, absolut.
Wird sich aber trotzdem noch zeigen, dass Gutberlet wirklich ein sehr findiger Mann ist.
Ja, definitiv. Okay, weiter. Also Gutberlet werden nun die Augen verbunden oder zugeklebt, sodass er nicht sehen kann, wohin die Fahrt jetzt geht. Dazu wird er in diese besagte Kiste gesteckt und man fährt los. Und jetzt passiert auch etwas Spannendes. Ich habe mich oft gefragt, wie ich als Entführungsopfer in so einer Situation wohl reagieren würde. Was ist da die erste Reaktion, die man hat? Panik? Ist es pure Angst? Ich weiß, wie wäre das bei dir? Kann man sich schwer hineinversetzen?
Ja, also,
was
sind so typische? Keine Ahnung. Ich würde durchdrehen auf jeden Fall. Also ich könnte das nicht aushalten.
Ja, genau. Das,
Todesangst.
Das denke ich auch. Ich würde wahrscheinlich panisch werden oder würde heulen oder rumschreien oder was auch immer. Aber nicht so Wolfgang Gutberlet. Denn der verhält sich jetzt meines Erachtens unfassbar abgezockt und cool. Denn er entwickelt geradezu eine kriminalistische Fähigkeit.
Ja, ganz genau. Das meine ich ja damit, dass er ein findiger Mann ist.
Mhm.
Das ist Wahnsinn. Also während er transportiert und nach Frankfurt gebracht wird und auch dann in seinem Versteck, versucht er sich alle möglichen Eindrücke zu merken. Er hört unweit eine Eisenbahn über eine Brücke fahren, bemerkt starken Flugverkehr. Ein anderes Mal sieht er die Leutschrift der Firma Kraftwerk Union, als er für einen kurzen Moment durch so einen kleinen Schlitz seine Augenbinde blinzeln kann.
Ja, das finde ich schon höchst bemerkenswert. Es passiert aber vorher noch etwas ganz Kurioses, was zeigt, dass es sich, und jetzt ist glaube ich wirklich klar, dass es sich bei diesen Entführern nicht gerade um Top-Profi-Gangster handelt. Denn in all der Entführungshektik haben die Entführer ihr Opfer noch nie mal durchsucht.
Ja.
Denn Gutberlet ist bewaffnet.
Ganz genau. Also wirklich wie in der Komödie. Gutberlet, der muss ja seine eigenen Entführer sogar auch darauf aufmerksam machen, dass er eine Waffe bei sich trägt. Das musst du dir
mal
vorstellen.
Das muss man sich echt mal vorstellen. Das muss man sich mal reinfahren. Der Entführte weiß die Entführer also darauf hin, also Entschuldigung, die Herren, ich habe hier noch eine Waffe einstecken, wenn ihr bitte mal darauf achten würdet und mir die abnehmen würdet. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch irre. Da sieht man, was das für, Entschuldigung, ich muss den Begriff jetzt mal nutzen, was das letztendlich für Amateure oder Vollpfosten sind.
Ja, Vollpfosten vielleicht ein bisschen too much.
Aber das ist vielleicht ein bisschen too much in dem Zusammenhang. Aber trotzdem, du siehst auf jeden Fall, die sind wahrscheinlich auch nervös, die sind, haben das noch nie gemacht. Das sind jetzt per se keine Schwerverbrecher, die Erfahrung haben in diesen Bereichen. Die sind einfach von der Situation auch irgendwie ein bisschen überfordert und kommen eben nicht mal auf die Idee, Gutberlet zu durchsuchen. Und er hat tatsächlich eine Waffe dabei. Naja gut, aber wie geht's jetzt weiter?
Naja, in Frankfurt angekommen wird Gutberlet in der Frankfurter Wohnung von Hans W. in den Heizkörper gefesselt, wo die Entführer ein Beweisfoto von ihm machen. Und dieses Foto hier, das haben sie auch dann seiner Frau zukommen lassen. Und das haben wir quasi auch aus dem Archiv quasi mitgenommen. Hier, da siehst du ihn wie am Heizkörper.
Hat die Augen verklebt oder mit so einem Tapeband oder sowas zu.
Auch kein schönes Bild. Außerdem muss er umgehend seine Ehefrau Inge anrufen und ihr von seiner Entführung berichten. Er soll sagen, er sei verschleppt worden und in Obhut von zwei Männern. Er wisse nicht, wo er sei und sagte, dass sie den Anordnungen der Entführer unbedingt Folge leisten sollen.
Genau. Vielleicht zum chronologischen Einordnen. Es ist nun ungefähr 12:30 in der Nacht. Der Mitarbeiter, der Bodyguard von Herrn Kutbalet,
die Lebensversicherung,
der als Aufpasser dienen sollte, hat bereits Frau Kutbalet kontaktiert. Sie weiß also schon, dass irgendwas hier nicht stimmt.
Ja.
Und nun bekommt sie tatsächlich eine gute Stunde später den Anruf, dass ihr Mann tatsächlich entführt worden ist.
Genau.
Und Frau Kutbalet wird außerdem mitgeteilt, dass natürlich keine Polizei benachrichtigt werden soll.
Ja, aber eben dafür ist es schon zu spät. Denn der Mitarbeiter Kutbalet hat bereits die Polizei darüber verständigt, dass sein Chef verschwunden ist. Und auch Frau Kutbalet selbst informiert die Polizei nach dem Anruf der Entführung.
Was ja auch wahrscheinlich der
erste Mal. Was man machen sollte, wahrscheinlich. Dass ihr Mann wirklich entführt worden ist und die Polizei weiß Bescheid.
Ja. Und das ist ja oftmals das Problem bei Entführungen. Die Entführer bekommen dann oftmals kalte Füße, wenn sie Angst bekommen, wenn die Polizei sie auf ihre Fersen heftet, wenn sie in den Medien sehen, dass sie da per Bild gesucht werden. Aber jetzt kommt ein großer Unterschied zu den meisten anderen Entführungsfällen der damaligen Zeit. Denn man schafft es tatsächlich, die Presse zum Schweigen zu verdonnern, um die Täter im Glauben zu lassen, dass ihr Plan tatsächlich aufgeht. Und um die Täter in falscher Sicherheit zu wiegen, verfolgt der damalige Fulderer Oberstaatsanwalt, der hieß Fritz Reichwein,
Reichwein hieß er,
eine neue Strategie. Denn er tritt, wie er es nennt, die Flucht nach vorne an. Denn gleich nach der Entführung hatten Reporter von der Sache natürlich auch wieder Wind bekommen, wie das Reporter eben so machen.
Gute Reporter
zumindest, die sind ja auch meistens vernetzt in Polizeikreisen.
Ja, eben.
Und von da an informiert sie aber der Staatsanwalt nun rund um die Uhr über den Stand der Dinge, schafft es aber im Umkehrschluss tatsächlich ein Stillschweigen mit den Presseleuten auszuhandeln, bis zur Freigabe des Entführten. Und man soll es nicht für möglich halten, ich weiß nicht, ob das heute noch so möglich wäre, die Presseleute halten sich sogar daran.
Das Internet gab es ja damals noch nicht. Und die haben sich dran gehalten, obwohl die Nachricht vom Kidnapping sich ziemlich schnell herumgespricht. Und das, so sagt es zumindest der Frankfurter Polizeikommissar Hans Neitzel in einem O-Ton, pfiffen in Fulda bald die Spatzen von den Dächern.
So, und hier pfeifen viele Spatzen.
Ja, hier pfeifen viele Spatzen. Aber die Zeitungs- und Rundfunkredaktionen halten wirklich Wort und nach Ansicht der Fahnder wesentlich zum Erfolg der ganzen Sache beigetragen haben. Und das war zuvor und danach nicht immer der Fall, muss man sagen.
Genau, exakt. Also ich finde es jetzt auf jeden Fall mal interessant zu erfahren, wie viele Entführungen gibt es denn überhaupt hier im Jahr? Und das ist doch ein guter Moment, liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen unsere neue Rubrik Nachgehakt vorzustellen. Dabei fragen wir immer einen oder eine Expertin zu einem gewissen Thema nach.
Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von Kister und Partner. Ihr kompetenter Experte für individuelle Lösungen zu einer finanziell abgesicherten Zukunft. Kister und Partner, Ihr unabhängiger Versicherungsmakler vor Ort.
Wir sprechen heute mit Gerhard Schmelz, seines Zeichens Professor der Kriminalwissenschaften. Hallo, Herr Schmelz.
Schönen guten Tag, hallo.
Wir gehen gerade den Entführungsfall Wolfgang Kutbalet aus dem Jahr 1976 durch und haben so ein paar grundsätzliche Fragen zu dem Thema, wo Sie uns vielleicht etwas weiterhelfen können. Wie oft kommt es denn in Deutschland überhaupt zu Entführungen?
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass der Begriff Entführung ziemlich zweideutig zumindest ist, weil auf der einen Seite versteht man unter Entführung Freiheitsberaubung, so im Sinne von 239 Strafgesetzbuch, und auf der anderen Seite versteht man darunter aber einen erpresserischen Menschenraub im Sinne von 239a, und das ist ganz was anderes. Deshalb die eigentlichen Entführungen, das was wir unter Entführung tatsächlich verstehen, die kommen in Deutschland äußerst selten vor. Die letzten Jahre kaum noch, sehr vereinzelt. Ich habe auch mal in Hessen geschaut, kaum Fälle, im Bund kaum Fälle.
Ah, okay, verstehe. Und wo liegen wir da im Vergleich zu anderen Ländern, also im internationalen Vergleich sozusagen?
Also wir können Deutschland mit Südamerika überhaupt nicht vergleichen. Wir können Deutschland auch im Grunde genommen mit Europa vergleichen, weil die Zahlen in den anderen europäischen Ländern sind mit einer Ausnahme absolut identisch und kaum vorhanden, also wenig. Die Ausnahme stellt natürlich Italien dar. Italien hat, man sagt teilweise, eine Entführungsindustrie. Wir haben in Italien hunderte von Entführungen ab den 70er Jahren. Und es ist klar, dass die italienische Mafia, insbesondere die 'Ndrangheta, sich mit diesen Entführungen in den 70, 80er Jahren kundfinanziert hat. Das ist eindeutig. Es gibt in Italien sicherlich hunderte von Entführungen. Man spricht von mindestens 300 Entführungen über die letzten 20, 30 Jahre.
Herr Schmelz, auch mal eine Frage von meiner Seite. Welche Fehler begehen die Täter meistens? Also gibt es irgendwelche Standardfehler, die sich immer wiederholen?
Ja, Standardfehler gibt es schon, insbesondere bei Amateuren. Man sieht ja, dass die Aufklärungsquote hoch ist und dass gerade bei uns in Deutschland fast alles aufgeklärt wird in diesem Deliktsbereich. In anderen Ländern ist es anders. Also in Italien gibt es hunderte Fälle, die nicht aufgeklärt sind und die ganz anders vorgehen. Die größten Fehler bestehen darin, dass die Täter sich teilweise in der Nachtatphase sehr unprofessionell verhalten, Geld ausgeben, damit prahlen teilweise. Aber auch die große Öffentlichkeitsarbeit ist dort angesagt, denn solche Entführungen haben eine große öffentliche Wirkung. Das bedeutet auch, dass die Leute sich dafür interessieren und dass auch potenzielle Zeugen dazu gewonnen werden können. Das sind so die Standardaussagen, die hier zu machen sind, insbesondere auch was die Fehler angeht, Geldausgabe, Prahlerei, das sind so die wesentlichen Faktoren.
Sie haben es gerade gesagt, die Aufklärungsquote ist relativ hoch, aber wie hoch ist sie denn etwa genau?
Die Aufklärungsquote liegt nahe bei 100%. Also wir haben ja bei den Tötungsdelikten eine sehr hohe Aufklärungsquote, so bei deutlich über 90%, weil es oftmals Täter-Opfer-Beziehungen gibt. Und bei diesen Entführungen, also ich meine jetzt wirklich erpresserische Menschenraub, da liegt die Aufklärungsquote deutlich über 95%. Die meisten Fälle werden aufgeklärt, was allerdings nicht heißt, dass das Geld auch wieder beschafft werden kann. Also oftmals ist es so, es kommt zu rechtskräftigen Verurteilungen, ja, aber das Geld bleibt trotzdem in vielen Fällen verschwunden. Und was natürlich auch sehr traurig ist, man kann ungefähr geschätzt von einem Drittel ausgehen, wo die Opfer tatsächlich nicht mehr lebend gefunden werden.
Wir haben im Fall Gutballett ja die besondere Begebenheit, dass es da eine Absprache zwischen der Polizei und der Presse gab, dass nichts von dem Fall an die Öffentlichkeit dringen darf. Ist das normale Polizeiarbeit, beziehungsweise wäre sowas heute eigentlich überhaupt noch denkbar?
Also wir nennen das ja auch taktische Öffentlichkeitsarbeit. Es ist in der Tat so, dass natürlich, wenn wir im Vorfeld, das Ermittlungsverfahren hat ja für die Polizei den auf der einen Seite den großen Vorteil, auf der anderen Seite den großen Nachteil, dass es eigentlich nicht öffentlich ist. Das erweckt oft den Eindruck, dass es geheim ist. Das ist natürlich Unsinn. Aber wenn wir durch die Öffentlichkeitsarbeit natürlich Informationen zutage treten, was wir auch schon hatten, zum Beispiel Informationen aus Fallgeschehen heraus, die tatsächlich nur der Täter wissen kann, dafür geben wir natürlich uns taktische Möglichkeiten, eine Straftat letztendlich durch eine Vernehmung beispielsweise zu klären. Das bedeutet, natürlich sind wir sehr daran interessiert, im Sinne der Aufklärung eine Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Taktische Öffentlichkeitsarbeit bedeutet aber nicht, dass wir die Presse bewusst in Unkenntnis lassen oder sogar falsche Informationen rausgeben. Das ist undenkbar. Ich weiß, dass das, ich sag mal, bis in die 80er Jahren durchaus diskutiert worden ist, aber die neuen Richtlinien für die Polizei sehen eindeutig vor, wenn Informationen rausgegeben werden, müssen die selbstverständlich der Wahrheit entsprechen. Also Fake News oder irgendwelche Argumente rüberzubringen, die einen gewissen Effekt im Sinne von Aufklärung haben könnten, sind, wenn sie nicht wahr sind, undenkbar für die Polizei.
Ah, okay, also es werden keine Informationen irgendwie falsch gestreut, verstehe. Aber ist es denn heute durchaus dann dementsprechend auch noch der Fall, dass die Presse, sagen wir mal, sich zu Stillschweigen verpflichtet, damit der Fall nicht gefährdet wird? Verstehe ich das richtig?
Ja, man muss unterscheiden bei der Pressearbeit zwischen örtlicher Presse und überörtlicher Presse. Diese Vereinbarung haltet mal still, jetzt ist es wichtig, wir können bestimmte Informationen aus Polizei- und ermittlungstaktischen Gründen nicht rausgeben. Die werden von regionalen Presse problemlos akzeptiert, weil die genau wissen, sobald die Polizei Veröffentlichungen machen kann, macht sie das. Bei überörtlichen Presse ist es ein bisschen anders. Die recherchieren teilweise selber, versuchen auch Informanten zu bekommen, wo tatsächlich Insider-Informationen dort rüberkommen. Und da wird es gefährlich, auch im Sinne der Aufklärung. Aber Grundsatz ist so, es wird öffentlich berichtet, es gibt Absprachen, versuchte Absprachen auch mit überregionalen Presseeinrichtungen, die dann hoffentlich auch gehalten werden. Die Polizei kann jedenfalls von sich aus bestimmte Informationen im Vorfeld im Rahmen dieser Ermittlungen noch nicht rausgeben.
So auch geschehen in unserem Fall mit Wolfgang Gutballett.
Ja.
Gut, dann war es das, glaube ich, soweit für diesen Fall. Vielen Dank erstmal für die Antworten und für die Zeit, die Sie erbracht haben, Herr Schmelz. Und wir würden uns gegebenenfalls nochmal bei Ihnen melden für einen anderen Fall. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
Vielen Dank, Herr Schmelz.
Kein Problem.
Ja, interessant, oder? Also
absolut, aber wie häufig die auch aufgeklärt werden. Ja. Also, ich meine, das ist eigentlich dann nicht so ein erfolgsversprechendes Finanzkonzept wahrscheinlich, ne? Aber gut. Ja, aber zurück zu unserem Fall. Frau Gutballett hat nun also von den Tätern die Lösegeldforderung in Höhe von 2 Millionen, damals noch D-Mark, erhalten. Und die Täter kontaktieren sie telefonisch und zwar, ja, man kann es fast sagen, täglich und zum Ende sogar mehrmals am Tag. Und das hat natürlich auch Folgen.
Das hat Folgen. Das hat insofern Folgen, als dass die Polizei eine Fangschaltung einrichtet, um zu erörtern, von wo aus die Täter telefonieren. Das gelingt auch zumindest teilweise. Also die Gespräche sind nämlich immer sehr kurz. Aber es gelingt dennoch, den Kreis einzuengen. Und somit weiß die Polizei bereits, dass die Anrufe wohl zum größten Teil aus Frankfurt gekommen sind.
Genau, man muss immer dazu sagen, es ist das Jahr 1976. Es ist noch nicht die digitale Zeit und sowas angebrochen. Es gibt noch keine Handys. Das wird später auch noch mal gleich ein Thema sein. Dennoch hält sich die Polizei aber zurück, obwohl sie jetzt den Kreis schon ein bisschen einengen können. Es soll ja schließlich zur Übergabe kommen, wo sie die Täter dann festnehmen können. Und 4 Pakete mit insgesamt 2 Millionen D-Mark sollen übergeben werden.
Es wird telefonisch ein Treffen ausgemacht, zu dem Inge Gutballett mit ihrem Volvo fährt. Aber weder wird das Geld abgeholt, noch wird ihr Mann freigelassen. Hinzu kommt, dass der Entführer am Telefon oft sehr launisch scheint. Es wird berichtet, dass er manchmal freundlich, mal barsch war und sich manchmal gegenüber Inge Gutballett geradezu wie ein Wilder aufgeführt hat.
Genau. Auch hier wieder der Hinweis, es gab kein Handy und kein Festnetz. Das heißt, sämtlicher telefonischer Kontakt musste immer übers Festnetz stattfinden. Das sorgt dafür, dass es dann zu einer kleinen Odyssee kommt, bei dem Frau Gutballett von einem Ort zum anderen geschickt wird. Es gibt dann noch kleine Nebengeschichten, dass sie zu einem Hotel gelotst wird. Das hat an diesem Tag aber zu. Also können die Täter sie dort telefonisch nicht erreichen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also muss sie und die Polizei darauf warten, dass sich die Entführer erneut bei ihr melden. Und das machen sie dann auch. Am Freitag gegen 18 Uhr schicken die Täter sie auf diese kleine Odyssee, wie gesagt. Sie wird zu den verschiedenen Punkten gelotst und irgendwann wird ihr mitgeteilt, dass sie zur Autobahnraststätte Wetterau fahren solle. Das kennen viele von uns, diese Autobahnraststätte, die gibt es auch heute noch. Und dort angekommen sollen sie ihr Fahrzeug offen stehen lassen und in die Raststätte gehen, um dort eben auf weitere Anweisungen zu warten. Sprich, warten, dass wieder der Täter auf dem Festnetz anruft und Frau Gutballett zum Telefon gerufen wird.
Ganz genau, aber man muss dazu sagen, Frau Gutballett hatte sogar diesmal auch Verstärkung dabei.
Aber also nicht den Bodyguard.
Nicht den Bodyguard, nicht die Lebensversicherung, nein. Sie hat die Täter vorab gebeten, dass sie von ihrer Schwägerin begleitet werden darf. Und darauf sind die Gangster auch eingegangen. Und die beiden Frauen sitzen dann also in dieser Raststätte und warten auf Anweisungen. Und um 22 Uhr klingelt das Telefon, sie werden ans Telefon gerufen. Und denn wir müssen bedenken, wie hast du es gesagt, keine Handys, Handyzeitalter war noch nicht. Ja. Und Frau Gutballett geht ans Telefon und hält die Nachricht, dass ihr Mann in 3 Stunden freigelassen würde. Und als die 2 Frauen nun zurück zum Auto gehen, da sind die Pakete mit dem Geld verschwunden.
Also es ist tatsächlich passiert. Die Täter haben sich die Kohle aus dem Auto geholt, haben sich daneben geparkt, haben sich das aus dem offenen Auto die 4 Pakete mit den 2 Millionen Mark geholt. Aber wieder zeigen die Täter, dass sie nicht gerade, okay, ich habe sie vorhin ein bisschen abfällig benannt, ich sag mal, gerade nicht die tiefen Teller erfunden haben. Sie begehen wieder einige Fehler.
Ja, die Presse schreibt damals, dass sich die Entführer geradezu dilettantisch verhalten hätten. Die Entführer haben Frau Gutballett, ja wie bereits erwähnt, nacheinander zu mehreren Rastplätzen an Autobahnen und zu diversen Gaststätten in verschiedenen Orten gelotst. Ja. Zum Schluss entscheidet man sich, dass an der Raststätte Wetterau das Lösegeld übergeben werden soll. Das ganze Hin und Her spielt der Polizei natürlich auch in die Hände. Mhm. Denn der häufige Orts- und Szenenwechsel erleichtert der Polizei, die alle Plätze diskret im Auge hat, die Arbeit. Die Beamten registrieren an den ständig verlegten Treffpunkten sämtliche Wagen, die an- und abfahren. Mhm. Und als ein roter BMW mit dem Kennzeichen MRN2807, ein Leihwagen, wie sich später herausstellte, immer wieder da aufgetaucht ist, haben sie auch schon die Spur zu den Tätern.
Also die Täter haben sich das Lösegeld aus dem abgestellten Wagen jetzt genommen.
Genau.
Und glauben, dass sie jetzt am Ziel ihrer Träume sind. Ne? Sie
genau.
sind wahrscheinlich ziemlich euphorisch oder auch ein bisschen naiv, denn sie sind noch nicht mal auf die Idee gekommen, das Fahrzeug zu wechseln, was wohl die meisten Gangster machen würden. Die würden das abfackeln oder irgendwie abstellen und wieder wechseln, aber das machen sie nicht. Und das ist gut, für die Polizei zumindest, denn die Täter wiegen sich in falscher Sicherheit und denken, dass die Polizei natürlich immer noch keinen Wind von der Sache hat. Sie glauben ja noch immer, dass die Polizei keine Ahnung hat, da ja auch nichts in der Presse zu finden ist. Die Täter haben das Lösegeld ja erhalten und lassen Wolfgang Gutballett nun auch tatsächlich frei.
Ganz genau.
Okay.
Es kommt ihm also nur wirklich zugute, dass sein Entführer, wie wir es jetzt schon oft gesagt haben, einfach ich sage mal so, keine Profis sind. Ja,
darauf können wir uns
einigen. Dann wird tatsächlich in Frankfurt Nied an einer Kreuzung freigelassen. Sie sagen ihm, dass er noch so lange an den Hauswand stehen bleiben soll, bis die Entführer fortgefahren sind. Das macht er. Und Gutballer befreit sich daraufhin. Unweit in seiner Nähe ist eine Telefonzelle. Er ruft seine Frau an, sagt, dass er frei ist. In dem Augenblick kommt noch zufällig ein Taxi vorbei und er lässt sich zum Frankfurter Hauptbahnhof fahren und geht dort direkt zur Polizeiwache.
Okay, das ist ja schon mal beruhigend und sehr schön, dass dem Opfer also zumindest körperlich nichts weiter passiert ist. Aber wir schauen derweil mal in den Wagen der Täter, sagen wir mal, die nun anscheinend völlig berauscht von ihrem Wahnsinnsdeal sind.
Das kann man so sagen. Die Täter überprüfen nicht einmal, ob in den vier Paketen auch wirklich die 2 Millionen in kleinen Scheinen drin sind.
Die fahren einfach mit den Paketen los.
Der Dilettantismus geht also nahtlos weiter. Hans W. im Entführungsauto, also in einem roten VW-Lieferwagen, fährt nun seelenruhig zurück zum Versteck nach Oberrath.
Das ist der
Junge. Das ist der Junge, genau, der da wohnt. Und das war der VW.
Der Lockenkopf, den wir auf dem Foto gesehen
haben. Das war dieses Entführungsauto, sein Lieferwagen, den er da hatte.
Ja.
Er wechselt kein Fahrzeug, gibt keinen Plan, sich abzusetzen, nichts. Stattdessen dauert es gerade einmal 6 Stunden, bis ihn die Kripo aufgrund der Ortsbeschreibung, von dem ja mittlerweile freigelassen Wolfgang Gutballett, aufstöbert und auch festnehmen kann.
Also das, was wir vorhin gehört haben, was er gesehen hat mit dem Bahnübergang.
Das war direkt gegenüber, und so, genau. Das war direkt da,
also
bei ihm zu Hause.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber noch krasser finde ich die anderen beiden Kollegen. Die sind ja auch Experten. Die muss nämlich, wie sagte das ein Polizeibeamter zur Presse daraufhin, das habe ich irgendwo gelesen, die muss der Hafer gestochen haben. Denn nachdem sie die 4 Pakete mit den 2 Millionen bei Horst H. in der Wohnung in Grebenau verstaut haben, starten sie eine Vergnügungstour. Und das muss man sich jetzt mal reinfahren. Die sind also gerade von der Entführung oder von dem Freilassen des Opfers in Frankfurt mit heiler Haut davongekommen, haben das Lösegeld bekommen, haben den Wagen noch behalten, haben es aber geschafft, wieder zurück nach Grebenau zu kommen. Was machen sie jetzt? Da sitzt anscheinend irgendjemand von den beiden und sagt, pass auf, ich habe jetzt eine Riesenidee. Und was machen sie? Sie fahren zurück nach Frankfurt, genau dorthin, wo sie gerade herkamen und es nun wahrscheinlich von der Polizei nur so wimmelt, nämlich nach Frankfurt. Die fahren wirklich nach Frankfurt, um dort einen drauf zu machen.
Ja, mit dem BMW.
Mit dem BMW, mit dem Lösegeld. Alles wird wieder eingepackt. Sie fahren zurück nach Frankfurt und zwar mitten ins Frankfurter Bahnhofsviertel, wo die Kripo ja schon aus Routine ständig Kontrollen macht und natürlich absolut nach diesem Auto fahndet.
Ja, und das dauert halt auch nicht lange. Die beiden werden beim Verlassen eines Massagesalons gefasst, wo sie gerade einen Teil des Lösegelds auf den Kopf gehauen haben, sag
genau,
ich mal.
Genau, das war das Sudfass. Das kennen vielleicht noch einige. Wobei ein Massagesalon, naja, bin ich mir nicht so. Also es war ein klassischer Puff, um so zu sagen. Die Eltern werden sich vielleicht noch erinnern. Das war ein Laufhaus unten am Main, vor dessen Tür immer die 2 überdimensionierten, gespreizten Frauenbeine standen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
Nee, ich kenne das nicht.
Nur vom Sehen, meine
ich. Ja, ich habe nicht
was von gehört. Da waren unten am Main war so ein Haus und das hat man schon von Weitem, wenn man vorbeigefahren ist, gesehen. Und sind über der Tür gespreizt diese Frauenbeine.
Ja,
das war das, natürlich. Das war das Sudfass. Ja. Und da rangen sich bis heute auch noch diverse Mythen um diesen Laden. Angeblich mussten die Männer erst durch ein Wasserbecken schwimmen, um zu den Damen auf der anderen Seite zu gelangen. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema, wir schweifen ab.
Ja, kommen wir noch zum Ende, aber noch zum Prozess jetzt.
Ja.
Denn der ist ebenfalls bemerkenswert. Der Prozess steht nämlich im Fokus der Öffentlichkeit. Der Spiegel berichtet, namhafte deutsche Tageszeitungen berichten davon. Denn man geht davon aus, dass hier nun ein Exempel statuiert wird, um mögliche Nachahmer abzustrecken. Denn, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, in der Zwischenzeit wurde Oetker entführt und beinahe zu Tode gequält.
Ja, nicht nur das. Dazu müssen wir die Chronologie nochmal bemühen. Im Oktober wird Wolfgang Gutballett entführt, im Dezember Oetker. Außerdem gibt es noch kurz vor Weihnachten 76 einen weiteren Entführungsfall, und zwar der Entführungsfall Eustachius Hell. Das ist ein 6-jähriger Junge, der entführt und später auch leider umgebracht wird. Und der Fall hat natürlich mittlerweile in der Bundesrepublik für einen Aufschrei gesorgt und die Bevölkerung ist also sehr, nehmen wir es mal, sensibilisiert für solche Entführungsfälle. Andere würden sagen, man sinnt auf Rache, man sinnt auf Blutrache und man möchte Täter hart bestraft sehen. Und nun findet also in dieser ganzen Gefühlslage findet der Prozess der Gutballett-Entführung im Januar 77 statt. Und die ganze Republik schaut jetzt, ja, man muss sagen, schaut gebannt nach Fulda, welche Strafe die Täter dort nun erwartet. Man rechnet natürlich damit, dass sie mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden, um Nachahmungstäter abzuschrecken. Und das wirklich Erstaunliche daran, es gibt aber einen Mann, der das Feuer nicht noch weiter schürt, sondern die Täter sogar ein Stück weit, ja, man kann sagen, entlastet. Und das ist niemand Geringeres als Wolfgang Gutballett selbst.
Genau.
Denn als er aussagt, betont er, dass er von seinen Entführern er nennt es, ohne Schikane behandelt worden sei. Er hätte ja auch jetzt da draufhauen können und hätte auf die Tränendrüse drücken können und Dinge fordern können und man hätte alles verstehen können. Jemand, den sowas widerfährt, hat natürlich alles Recht zu agieren. Das macht er nicht. Mit keiner Silbe feuert er das Verfahren an oder fordert gar irgendwelche Höchststrafen. Und das finde ich ganz erstaunlich, denn wie groß muss man sein, um so etwas nach so einem Fall machen zu können?
Ja, ein guter, toller Mensch, muss man sagen. Und dazu sind die Täter auch noch vollumfänglich geständig und bekommen einen fairen Prozess. Sie geben auch immer wieder an, dass sie ja keine wirklichen Gangster seien.
Das haben sie ja wirklich bestätigt.
Das haben sie auch bestätigt, das hat man auch gemerkt. Der Spiegel schrieb damals zu dem Prozess, gegen die drei Männer, die den Kaufmann Gutballett entführten, ist in Fulda nicht nur korrekt, sondern auch fair im Sinne der Strafprozessordnung verhandelt worden. In keinem Augenblick ging es vor wie einem Schnell- oder Standgericht zu. Der Vorsitzende Richter Albert Horst, 53, leitete die Sitzung ohne Pathos und frei von einschüchternder Aggressivität. Und der Oberstaatsanwalt Fritz Reichwein, 59, hatten wir auch schon erwähnt, hat die Anklage nicht eifernd, sondern vernünftig vertreten.
Und hinzu kommt auch, dass langsam herauskommt, immer mehr, weil die Presse sich natürlich nun auch für den Fall mehr als nur interessiert, dass natürlich auch bei der Polizei während der Ermittlungen Fehler begangen wurden. Also nicht nur die Täter selbst haben sich ein bisschen blöd verhalten, auch die Polizei hat nicht alles so einwandfrei gemacht. Und der Haupttäter Horst H. gab vor Gericht zu diesem Thema sogar zu Protokoll, ich kann es mir immer vorlesen, das habe ich mir über. Wenn wir Profis und Gangster gewesen wären, dann wäre zu diesem Zeitpunkt Herrn Gutballetts Leben kein Pfennig mehr wert gewesen. Welcher Zeitpunkt das war, das wurde leider nicht bekannt, weil man möglichen Nachahmern keinen Hinweis geben wolle. Es gab aber anscheinend irgendwelche Momente während dieser ganzen Tat, wo das schon auf Messers Schneide stand. Man geht aber davon aus, dass hier tatsächlich ein Fehlverhalten der Polizei zugrunde lag und Profis spätestens zu diesem Zeitpunkt vielleicht tatsächlich anders gehandelt hätten, als den Entführten wieder freizulassen. Das war wohl ziemlich deutlich, diese Aussage. Und auch die Zeugen bzw. der ganze Gerichtssaal wurde nach dieser Aussage sprichwörtlich mucksmäuschenstill, weil man wurde da noch natürlich klar gemacht, was hier auf dem Spiel stand, nämlich nichts weniger als das Leben von Wolfgang Gutballett. Ne?
Ganz genau. Wir haben ja ein bisschen gewitzelt, aber letztendlich muss man sagen, es ist ja eine harte Tat. Und,
absolut. Ja. Und natürlich kann sowas natürlich auch immer kippen durch Kleinigkeiten. Man sieht es, wie oft das passiert, dass natürlich auch Entführungsopfer nicht natürlich mit dem Leben davonkommen. Man kennt das auch aus aktuelleren Fällen, aus der aktuelleren Prozesslage oder sowas in Frankfurt, damals die Metzler-Geschichte mit dem Sohn, der entführt wurde und der schon kurz nach der Tat ermordet wurde, weil den Gangstern oftmals dann auch erst bewusst wird, was sie getan haben, sie in Panik geraten und damit das Opfer dann.
Und Wunden an der Psyche hinterlässt sowas sicherlich auf jeden Fall. Und das ist sicherlich auch hier.
Ja, aber kommen wir langsam zum Ende unserer ersten Folge. Denn aber nicht natürlich noch eine Frage, welche Strafen haben die Täter denn letztlich erhalten?
Ja, wie gesagt, die Täter waren vollgeständig und wurden im Januar 1977 nach nur wenigen Verhandlungstagen vom Landgericht in Fulda wegen erwiesenem und gemeinschaftlichen Menschenraubs, räuberischer Erpressung und Freiheitsberaubung zu Freiheitsstrafen verurteilt.
Okay, wie hoch waren die Strafen jetzt genau?
Der Haupttäter Horst H. bekam 10 Jahre, sein Schwager aus Krebenau 9 Jahre und der jüngste, Hans Karl W., wurde zu 7 Jahren verurteilt. Man war sich relativ einig darüber, dass es zwar eine harte, aber ordnungsgemäße Strafe sei. Andere Beobachter sprachen sogar von einem relativ harten Urteil, obwohl der Vorsitzende Richter selbst ausgeschlossen hatte, dass die Entführung von Oetker oder des 6-jährigen Jungen Nachahmertaten gewesen waren.
Okay, was denkst du? Denkst du, das sind gerechte Strafen? So rein vom Gefühl her, wir sind natürlich jetzt keine Anwälte oder Strafverteidiger, dass wir das genau.
Ja, das sind schon harte Strafen, aber wenn es wirklich so sein sollte, dass man da auch ein Exempel statuieren wollte und wirklich Nachahmetätern irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen sollte, kann man sagen, dass es auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Also wenn es jetzt nur eine Jahresstrafe gewesen wäre, stell dir mal vor, was für Nachahmung das halt hätte geben können. Also,
und war auch nicht zur Bewährung, sondern es waren wirklich.
Das war eine Strafe. Gut, die haben ihn entführt. Das war ja schon, das ist schon eine große Straftat. Also von daher, ich würde sagen, gerechte Strafen für die Täter.
Und was ja auch immer mit einfließt in diese ganzen Urteile, ist ja wirklich, ist das Opfer gut behandelt worden? Sind die Täter umfänglich geständig? Das mindert natürlich auch dann immer die Gefängnisstrafe im Anschluss. Das muss man auch sagen. Insofern denke ich auch, das ist schon, denke ich, auch gerechtfertigt, diese Strafe.
Ja.
Und na gut, sie haben ihre Strafe abgesessen und ich weiß gar nicht, ob sie heute wieder im Metzger-Business tätig sind und Fliesen legen.
Auch nicht. Was ich gerne nochmal sagen würde, ich würde gerne dann kurz auf das Opfer eingehen, weil das ist wirklich ein bemerkenswertes Opfer. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Einfach ein kleiner Detektiv, der auch in ihm irgendwie war, dass er sich so viele Dinge gemerkt hat und auch, was für ein großer Mensch man auch sein muss, am Ende zu sagen, ja, quasi die Entführer noch mal ein bisschen in Schutz zu nehmen und ihnen zu sagen, das waren keine Profis, die haben mich gut behandelt und so weiter. Also das muss man auch dem Gutballett hoch anrechnen.
So naiv, wie er am Anfang vielleicht war, dass er die Polizei nicht informiert hat für das zweite Treffen und sein Bodyguard 200 Meter weiter positioniert hat. Aber alles, was nach diesen, also so naiv, wie er sich als potenzielles Entführungsopfer verhalten hat, so professionell war er dann als wirkliches professionelles, als Entführungsopfer. Also ab dem Zeitpunkt, wo er entführt wurde, hat er sich wahnsinnig ruhig verhalten, hat diese ganzen Informationen gesammelt, die dann letztendlich natürlich auch zum Überführen der Täter geführt haben. Er hat sich danach als großer, fast Humanist erwiesen, indem er die Täter noch ein Stück weit entlastet hat vor Gericht. Das ist wirklich, glaube ich, als Fazit von diesem Fall eine wahnsinnige Erkenntnis. Erstens, wenn ihr sowas plant, plant es ordentlich. Und zweitens, um Gottes Willen, macht es bitte nicht. Es lohnt sich in den meisten Fällen nicht. Wie wir auch gehört haben, werden die meisten Entführungsfälle aufgeklärt. Aber wir haben hier einen großartigen Unternehmer, der danach natürlich auch bis in die heutige Zeit ein wahnsinniges Imperium aufgebaut hat.
Absolut. Und ich gehe auch immer noch gern zu Teegut einkaufen. Einfach ein toller Laden, tatsächlich.
Also absolut. Ich aus Frankfurt, in Frankfurt wohnt, gehe da regelmäßig hin, allein um meinen Brot mit Kümmel zu bekommen. Also auch dafür vielen Dank.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war's schon mit der ersten Ausgabe.
Sind wir schon durch?
Ja, ich glaube, wir sind leider schon durch.
Aber Wahnsinn.
Wahnsinn.
Aber hat Spaß gemacht.
Mörderische Heimat.
Mörderische Heimat. Unser Podcast. Wir hoffen, es hat Ihnen, euch da draußen gefallen und ihr hört auch beim nächsten Fall wieder rein.
Ja, und den Fall gibt es in 14 Tagen. Uns wird es jetzt alle 14 Tage geben, in einer Staffel, 6 Episoden jeweils. Und dann schauen wir mal weiter, ob es euch gefällt.
Genau. Wo sind wir denn zu hören überall vielleicht?
Ja, also uns kann man hören bei Spotify, bei Deezer, bei Audible, bei Amazon Music, bei Google Podcasts, überall da, wo es Podcasts gibt, da könnt ihr uns hören. Und super. In 14 Tagen habe ich mal einen Fall mitgebracht. Ja,
wollen wir schon einen Ausblick geben?
Ja, ich würde es gerne ein bisschen anteasern. Es ist nämlich ein Mord.
Diesmal wird es mörderisch.
Diesmal wird es mörderisch.
Und
diesmal
du hast sogar eine persönliche Beziehung dazu.
Ganz genau. Ich kannte das Opfer tatsächlich persönlich und war mit dem Opfer befreundet.
Wahnsinn.
Mehr möchte ich aber dann erst in 14 Tagen erzählen.
Wahnsinn. Ja, schreibt uns auch gerne über Facebook oder über Instagram. Gebt uns Feedback oder irgendwelche anderen Ideen zu den Fällen. Würde uns freuen, von euch zu hören. Und wir sagen bis dahin tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, wir das sind an meiner Seite Zeno Diegelmann.
Und natürlich auf der anderen Seite Shaggy Schwarz.
Bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, mörderische Heimat.